Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute stellen wir Ihnen Erzählungen des russischen Schriftstellers Sergei Lebedev vor und den Roman Glas der Österreicherin Verena Prantl. Mein Name ist Dirk Fuhrig, willkommen. Erst einmal sprechen wir über einen Autor aus Chile. Pedro Lemebel, 1952 geboren, war Lehrer, bis er wegen seiner Homosexualität entlassen wurde. Er engagierte sich gegen die Diktatur und setzte sich für die Rechte von Schwulen und Lesben ein. Torero, ich hab Angst. So feurig und gleichzeitig melancholisch ist der Titel seines jetzt neu auf Deutsch erschienenen Romans. Was da alles an Gesellschaftskritik drinsteckt, darüber habe ich mich mit Simon Lörsch unterhalten, Lektor für internationale Literatur beim Suhrkamp Verlag. Simon Lörsch, guten Tag.
Hallo, ich freue mich, hallo.
Pedro Lemebel, wer ist denn dieser Autor? Er war ja eine außergewöhnliche Figur, queer würde man heute sagen. Camp hätte man es vielleicht früher genannt, auf Stöckelschuhen in Federboa. Was war das für ein Typ, was war das für eine Person?
Ja, Pedro Lemebel war eigentlich von Beginn an eine Provokation. Er war eine Störung, er war sowas wie eine schillernde Respektlosigkeit. Und es war ein Mensch, der eben aus einer Position der Marginalisierung heraus angeklagt hat. Er hat Unrecht angeklagt, Leid, Schmerz und Zustände von Unfreiheit angeklagt. Und das in verschiedenen Ausdrucksformen, unter anderem der Literatur, unter anderem diesen Roman Torero, ich hab Angst, aber auch Erzählungen, Performances, Installationen ganz verschiedener Art und ist so im Laufe der Zeit zu einer Ikone der lateinamerikanischen Literatur geworden.
Stichwort, er hat angeklagt, er war ja vor allem auch Journalist fürs Radio und Kommentator. Also er war einer, der sehr kritisch mit seinem Heimatland Chile ins Gericht gegangen ist.
Ja, definitiv, definitiv. Er ist sozialisiert und politisiert in der Arbeiterklasse, die im kommunistischen Untergrund dann auch angebunden ist. Und er ist aber auch dort nicht ja orthodox, oder er ist auch in diesem Zusammenhang eine Störung und kann diese Erfahrung, die er selber hat als sexueller Dissident, als sexuell Unterdrückter, die machte er in der Arbeiterklasse produktiv, aber gleichzeitig auch immer wieder in Aktionen, Performances und Anklagen ans politische Establishment, Augusto Pinochet zuallererst.
Lemebel war Anfang 20, als Augusto Pinochet, der Diktator in Chile, an die Macht kam. Der Roman, über den wir sprechen, der spielt 1986, als ein Attentat auf Pinochet die Diktatur erstmals so etwas ins Wanken brachte. Diese Kämpfe spielen von Anfang an eine Rolle in dem Buch, und zwar in Gestalt des ja sehr attraktiven, drahtigen Carlos. Das ist einer, den die Hauptfigur anbetet, anhimmelt, in den sie verliebt ist. Aber er ist eben ein Revolutionär, der eine Freiheitsbewegung mit unterstützt. Also es gibt diese beiden Aspekte. Einerseits diese Liebe, dieses Adorieren des tapferen Kämpfers, des Gutaussehenden. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Traumwelt, in die sich dieser ja eskapistische Homosexuelle zurückzieht, der in Frauenkleidern durch die Gegend läuft, was ja für damalige Verhältnisse schon alleine in Chile ein ziemlicher Skandal war.
Ja, es hat genau diese beiden Punkte, oder das sind die beiden Hauptpersonen dieses Buches. Die Tunte von der Front, wie der Erzähler die Protagonistin nennt, lebt in Santiago. Es ist das Jahr 86, es ist ein schicksalshaftes Jahr für Chile, es sind die Wochen vor einem Attentat, und die Protagonistin, die im Grunde so verträumt, fantasievoll, aber doch in sehr verheerenden Bedingungen lebt, in einem alten, runtergekommenen Haus, verarmt, langsam alt wird. Über einen Zufall begegnet sie diesem jungen, strahlenden, bildhübschen Studenten.
Auch so eine Che Guevara-Figur ja eigentlich. Ja? So
ganz genau, ganz
der
genau.
Der gut aussehende Kämpfer, Revolutionär.
Ja, und der eben nicht mit offenem Visier, so wie ich betätige mich für den Untergrund und du musst uns helfen, sondern im Grunde seine sexuelle Attraktivität ausspielt und die Protagonistin, so scheint es zu Beginn, ausnutzt. Fragt, kann ich hier meine Bücher unterstellen? Hier, ich habe gar keinen Platz zu Hause. Kann ich hier meine Lerngruppe einladen, damit wir hier für die Klausuren lernen können? Und dann kommt natürlich, die Protagonistin merkt das auch, dass das natürlich, dass das Quatsch ist und dass das eine Fassade ist. Spielt das aber mit, weil sie sich hingibt dieser Fantasie, dieser Sehnsucht nach einer Unmöglichkeit, ja, nach einer Liebesbeziehung mit diesem hübschen Carlos.
Zu dem Aspekt der Liebesbeziehung passt ja auch so ein bisschen die Sprache oder der Stil, in dem Pedro Lebembel diesen Roman auskleidet. Das hat ja auch ein bisschen etwas Satirisches, eine gewisse Persiflage, einen Charakter davon.
Ja, ich bin nicht sicher, ob ich Satire sagen würde. Es ist natürlich, die Sprache hat dieses Element, dieses zuckrige, süße, überbordene Barocke. Da ist ganz viel Verzierung und Fantasie und Farbe drin. Aber gleichzeitig gibt es immer wieder diese Kippfigur, dieses Fallen in einen Abgrund, das Fallen in ein Schicksal, in eine Ausweglosigkeit.
Der Text spielt 1986, haben wir gesagt. Und der wurde 2003 bereits einmal bei Suhrkamp, also in ihrem Verlag, veröffentlicht. Damals mit eher geringem Nachhall. Warum haben Sie diesen Text denn, diesen Roman, jetzt wieder veröffentlicht, auch unter einem anderen Titel? Torero, ich hab Angst, heißt er jetzt, so wie im Original im Spanischen.
Ja, und zwei Gründe. Also einmal, Pedro Lemebel ist 2015 verstorben und über die Jahre hat sich jetzt wirklich eine vehemente Ikonisierung eingestellt. Der Autor ist berühmter geworden, auch über die chilenischen Landesgrenzen hinweg.
Auch durch einen Kinofilm zum Beispiel, der auf der Berlinale gezeigt wurde.
Durch den Einsatz von namhaften Autoren wie Roberto Bolaño oder auch Alejandro Zambra. Und gleichzeitig ist es aber ja auch so, dass dieser Zusammenhang, der besprochene, zwischen sexueller Identität und politischem Diskurs, dass das ein Komplex ist, der in den letzten Jahren immer stärker in den Vordergrund getreten ist, immer wichtiger wird.
Was macht dieses Buch denn heute lesenswert und aktuell? Sie haben schon ein paar Punkte angesprochen. Diese sexuelle Identität und das Politische, ist das so etwas, ist das so stark jetzt, dass man das Buch heute lesen sollte hier in Deutschland?
Lesenswert ist es, weil es im Grunde dieses Muster aus einer Diskriminierungserfahrung mittels der Sprache, mittels einer der Suche nach der eigenen Stimme, die Suche nach der Schönheit der eigenen Stimme, das wendet und sozusagen die Diskriminierung nicht als Makel und als Unglück, sondern als Selbstbewusstsein, als produktive Kraft wendet in einen Zustand der Befreiung. Also das ist definitiv ein sehr gegenwärtiges Narrativ oder Formel. Und dann gleichzeitig ist es aber natürlich auch ein absolut zeitloses Buch durch die Agilität, die Fantasie, der Witz, die Musik, die da drin ist. Es ist ein zeitloses Vergnügen, dieses Buch zu lesen.
Simon Lörsch, Lektor für internationale Literatur beim Suhrkamp Verlag. Haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke.
200 Seiten hat der Roman Torero, ich hab Angst, und er kostet 23 Euro. Titan oder Die Gespenster der Vergangenheit. So heißen neue Erzählungen von Sergei Lebedev. Der Schriftsteller wurde 1981 in Moskau geboren. Seit einigen Jahren lebt er in Potsdam. Lebedev hat sich immer wieder mit der Gewaltherrschaft Stalins und mit politischen Attentaten unter Putin beschäftigt. Jetzt kommt er mit surrealen, wahrlich schauerhaften Geschichten. So sieht das Cornelius Wüllenkämper.
Die Vergangenheit hinterlässt ihre Spuren überall und am mächtigsten dort, wo die Erinnerung an das Gewesene gezielt unterdrückt wird. In Sergei Lebedevs Erzählungen über die Gespenster der Vergangenheit kann alles zum Erinnerungsträger werden. Eine Brosche oder ein einzelner Buchstabe, eine alte Scheune oder ein Haufen Sperrmüll, menschliche Geister oder lebendige Tiere. Letzteres widerfährt Richter Schelutko, als er sich am Abend auf seine Datscha zurückzieht und dort einen Hund erblickt, der ihn an seine Jugend erinnert. Damals hatte Schelutko im Wald ein Rudel Welpen gnadenlos ertränkt. Diese unliebsame Erinnerung Schelutkos schließt Lebedev literarisch kurz mit einem anderen Massaker im Wald, bei dem der russische Geheimdienst 1940 bei Katyn über 4000 polnische Militärs exekutierte. Über dieses Kriegsverbrechen soll Schelutko heute als Richter urteilen. Statt Gerechtigkeit walten zu lassen, nutzt er die Chance, um seinen Aufstieg als regierungsfreundlicher Beamter zu beschleunigen.
Die Nachkommen der erschossenen Offiziere wollten eine offizielle Rehabilitierung der Ermordeten. Das abzulehnen war auf vielerlei Weise möglich. Er bemängelte verfahrenstechnische Feinheiten, den Status der Bürger eines heute nicht existenten Vorkriegsstaates, die fehlende Befugnis der ausländischen Vertreter. Und er fällte ein absichtlich kompliziertes und verwirrendes Urteil, bei dem unterm Strich herauskam, dass nur die Geschädigten selbst einen Antrag auf Rehabilitierung hätten stellen können. »Und wenn die Toten bei dir vorstellig werden?«, scherzte sein Vorgesetzter Lapo glucksend, als Schelutkow ihm seinen Entwurf vor der Verhandlung vorlas. »Hast du da keine Angst?«
Richter Schelutko werden nicht nur die Geister des Massakers von Katyn heimsuchen, auch die verschüttete Erinnerung an seinen Vater wird ihn einholen. Der war nach dem Umbruch der 1990er Jahre von den früheren Autoritäten ermordet worden, weil er zu viel über ihre kriminellen Machenschaften wusste. Lebedevs Figuren wirken in diesen 11 Geschichten wie von unsichtbarer Hand gesteuert. Sie sind in Launen des Schicksals hilflos ausgeliefert und zugleich unerbittlich, wenn es darum geht, vor der Staatsmacht nicht in Ungnade zu fallen. Das Leid der Menschen an der verstummten Vergangenheit erzählt Lebedev anhand grotesker, surrealer, zuweilen albtraumhafter Begebenheiten. Eine Mischung aus Heimsuchung, Heuchelei und Korruption, wie sie Michail Bulgakow schon in »Der Meister und Margarita« über das Moskau der 1930er Jahre beschrieb. In Lebedevs Gegenwartsszenarien begegnet eines Nachts etwa Oberstleutnant Tischtschenko dem Geist Josef Stalins. Währenddessen greifen die untoten Opfer des Gewaltherrschers dessen wie ein nationales Monument gehegte Datscha mit Feuerbällen an.
Der Raum schien sich zu einem Gähnen aufzureißen, und mitten im Hof erschien ein Schnurrbart, ein großartiger Schnurrbart, ein solcher, dass er eine Straße hätte blockieren können, und er blies und bellte, aber ohne Erfolg. Die monströsen Glühwürmchen kamen immer näher. Daraufhin hörte Tischtschenko den stummen Schrei des Hausherrn. »Was seid ihr, meine Sklaven, Staub des Straflagers? Habt ihr meinen Zorn und meine Güte vergessen? Mein scharfes Wort und die Peitsche? Verneigt euch, Sklaven. Ihr seid Späne unter meiner Axt. Dient mir. Und ich erhebe euch aus dem Lagerstaub, aus dem Schmutz der Straße, aus dem Gestank der Kohlenmine, aus dem Sumpf vom Baumfällen.«
In seinen Erzählungen zeigt Sergei Lebedev ein Faible für düstere, übersinnliche Grotesken, in denen die Dämonen der Geschichte die Menschen der Gegenwart als Geiseln halten. Im Vorwort schreibt er, dass die mystische Stimmung und die Welt der Geister, mit denen er selbst in der Sowjetunion aufwuchs, die Hervorbringung eines verstummten Gewissens seien. Die kompositorisch raffinierteste Geschichte des Bandes handelt davon, wie diese stummen Geister der Vergangenheit in den Archiven der Staatssicherheit weiterleben. Der Schriftsteller Titan wird vom KGB so lange an seinem Roman über die eigene Lagerhaft gehindert, bis er die Spione selbst zu seinem Werkzeug als Schriftsteller macht.
Sie, die Geheimagenten, die Aufpasser, waren dumm. Sie verstanden nicht, was er verfasste, was er erschuf. Und zwar durch sie. Durch ihre Finger, ihr Papier und ihre Schreibmaschinen, ihre geschulten Augen und Ohren. Sie führten nur Befehle aus, gingen ihrem Handwerk nach. Sie selbst schrieben ihre kleinen und großen Gräueltaten, ihre Schikanen und Gemeinheiten mit. Und sie selbst bewahrten das alles in ihrem operativen Archiv auf, im Glauben, dass ihre Arbeit vorbildlich verrichtet wurde und anderen als Beispiel dienen konnte. Sie waren auf der Suche nach dem Buch. Sie wussten mit dämonischer Intuition, dass er es schrieb, und sahen es vor ihrer eigenen Nase nicht.
Was er von der postsowjetischen Geschichtspolitik hält, daraus macht Sergei Lebedev keinen Hehl, weder als politischer Kommentator noch als Schriftsteller. Seine Geschichten thematisieren die Kollaboration im Zweiten Weltkrieg, die Gräuel des KGB, den irrationalen Stalin-Kult, aber auch die Angst und Willkür im heutigen Russland. Und doch wirken seine Erzählungen, die im vergangenen Jahr auch in seiner Heimat erscheinen konnten, nie wie plakative politische Prosa. Vielmehr sind es allegorische Märchen über die Wirklichkeit in einer postsowjetischen Lebenswelt, in der die Vergangenheit die Menschen lenkt wie ein kollektiver Fluch.
Cornelius Wüllenkämper war das über Sergei Lebedevs Buch »Titan oder die Gespenster der Vergangenheit«. S. Fischer Verlag, 300 Seiten, 25 Euro. Übersetzt hat Franziska Zwerg. Zwei Freundinnen, die eine ängstlich, die andere stark, von der Fragilität weiblicher Selbstentwürfe, so beschreibt es unsere Kritikerin Maike Fessmann, erzählt die 1996 in Hall in Tirol geborene Verena Prantl. Glas heißt ihr nicht ganz erster Roman, und in dem geht es gewaltig um Selbstoptimierung und Achtsamkeit.
Vieles kann nebeneinander existieren, in der Literatur und im wirklichen Leben. Und so begibt man sich staunend und ein bisschen ungläubig in einen Roman, der einen angeknabberten Apfel auf dem Titel trägt und mit einem Motto aus der Genesis beginnt. Die Figuren heißen Eva, Mirjam, Aaron, Noah, Eden. Doch die Bibel ist nur eine Erzählmatrix unter anderen. Der Kampf zwischen dem Hellen und dem Dunklen, zwischen der Liebe und dem Hass, überhaupt das Erzählen in Dichotomien treibt diese Geschichte voran. Eva, die Erzählerin, und Miriam sind Freundinnen. Eva hat es schwer. Offenbar hat sie eine traumatische Gewalterfahrung zu verarbeiten, ist menschenscheu und einsam. Miriam unterstützt sie, wo es geht.
Für Miriam war es einfach, denn sie hatte langes, blondes Haar und blaue Augen. Sie war eine Frau von außergewöhnlicher Schönheit und Charakterstärke. Ihre feinen Gesichtszüge zogen die Aufmerksamkeit eines jeden auf sich, egal ob Mann oder Frau. Wenn Miriam sprach, hörten die anderen zu. Sie neigte dazu, in allem das Gute zu sehen und überall eine Lösung zu erkennen.
Eva hat ein kleines Haus geerbt und ihre Arbeit im Museum aufgegeben. Sie widmet sich der Gartenarbeit und dem Schreiben. Eines Tages lernt sie Aaron kennen.
Er hatte schöne, intelligente Augen, ein sanftes Gesicht und einen kräftigen Körper, der wohl von der Arbeit kam, die er machte.
Eva verliebt sich in Aaron und er sich in sie, und zwar ziemlich solide. Er scheint es ernst zu meinen. Als Eva auf nächtlicher Straße einen Autounfall hat und seine Nummer wählt, ist er zur Stelle. Kaum öffnet sie im Krankenhaus die Augen, ist er da. Aber sie hat Angst, verlassen zu werden, und trennt sich, gleichsam prophylaktisch, von ihm. Und seltsamerweise macht Miriam, die starke Freundin, genau das Gleiche. Sie hat auf dem Rummelplatz Noah kennengelernt. Er ist genau ihr Typ. Aber sie will von niemandem abhängig sein, also schickt sie ihn in die Wüste. Auf der Neurotizismus-Skala müssten die beiden Freundinnen trotz ihrer Unterschiede ganz weit oben stehen. Oder ist die Sache ernster? Der Status von Evas Gewalterfahrung, evoziert als Messerattacke eines gewissen Eden, bleibt den ganzen Roman über im Unklaren. Handelt es sich vielleicht nur um einen wiederkehrenden Albtraum? Soll er die Vertreibung aus dem Paradies symbolisieren? Aber aus welchem Paradies? Dem der Kindheit? Einmal fällt ein Foto von Eva und ihrem Vater zu Boden, das Glas zerbricht. Manchmal fragt man sich, ob es womöglich um eine Psychose geht. Doch wahrscheinlich ist die Lösung erzähltechnischer Natur. Glas ist ein etwas unbeholfener Genremix. Die Angst-, Beklemmungs- und Verfolgungsmotive bedienen sich der Erzählmuster von Fantasy- und Vampirromanen, sind also in ihrem Realitätsstatus ungewiss. Überhaupt scheint es in diesem Roman, dessen zahlreiche Spiegel- und Glasmotive Identitätskonflikte inszenieren, vor allem ums Schreiben zu gehen. Oder genauer, um den Wunsch, eine Hauptfigur zu sein oder vielleicht sogar eine Schriftstellerin. Der Wechsel zwischen der ersten und der dritten Person in Bezug auf Eva ist Programm.
Aaron verwandelte sie zu der Hauptfigur ihrer eigenen Geschichte, machte alle anderen zu passiv Lesenden. Er zeigte ihr, dass die Aussicht von den billigen Plätzen nicht mit der zu vergleichen war, die sie mit ihm an ihrer Seite im Mittelpunkt der Geschichte haben konnte. Und das war das Gefährliche daran. Ich hätte eigentlich erkennen müssen, wie gefährlich das Ganze geworden war. Denn sie begann, dieses Gefühl zu genießen und wollte nicht mehr zurück zu den Lesenden, zurück auf die billigen Plätze.
Verena Brandl, 1996, in Tirol geboren, lebt seit 2016 in Wien, wo sie vergleichende Literaturwissenschaften studiert hat. Sie kann ein breit angelegtes Portfolio vorweisen, arbeitet als Projektmanagerin im Marketing, in der Buchhaltung, lektoriert und leistet Recherche und Archivarbeit für das Literaturhaus Wien. So steht es auf ihrer Homepage. 2017 veröffentlichte sie bereits einen inzwischen vergriffenen Roman, den weder sie noch der Verlag erwähnt. Er heißt Dämonengift, und man fürchtete wohl, dass er Gift für den Auftritt als literarische Debütantin sein könnte. Nach den Kriterien der Literaturkritik ist Glas ein eher unreifer Roman. Als Symptom ist er dennoch interessant. Er zeigt, wie bedeutsam Schreiben und Fiktionalität für die Selbstentwürfe junger Frauen geworden sind. In der Verschmelzung von literarischer Ambition mit trivialen Erzählmustern, angereichert mit Selbstoptimierungsphrasen, Ratgeberweisheiten und Achtsamkeitsfloskeln, entsteht ein Spiegelkabinett innerer Zerrbilder, ein Horrorkabinett von Erwartungen, die niemand erfüllen kann.
Maike Fessmanns Urteil über Verena Prantls Glas. 216 Seiten, Septime Verlag, 25,50 Euro. In einer juristischen Auseinandersetzung über eine in der Tageszeitung veröffentlichten Kritik zu dem Roman Eine Nebensache hat die palästinensische Autorin Adania Shibli eine Niederlage erlitten. Sie wollte einige Aussagen des Kritikers Carsten Otte verbieten lassen, darunter die Behauptung, sie sei eine engagierte BDS-Aktivistin, sowie eine Passage, in der es geheißen hatte: In diesem Kurzroman sind alle Israelis anonyme Vergewaltiger und Killer, die Palästinenser hingegen Opfer. Das Hamburger Landgericht spricht von einer zulässigen Meinungsäußerung. Literaturkritik dürfe zuspitzend werden, so heißt es auf der Homepage der taz. Die Debatte über Adania Schibli, die auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober einen Preis erhalten sollte, hatte rund um die Buchmesse für zahlreiche Debatten gesorgt. Haben Sie schon von der neuen Martin-Walser-Debatte gehört? In Überlingen am Bodensee, wo der Romancier wohnte, soll eine Straße nach ihm benannt werden, in einem gesichtslosen Neubaugebiet. Nun hat sich ein anderer Bodensee-Literat eingeschaltet. Arnold Stadler schlägt vor, den Schiffsanleger im Überlinger Ortsteil Nussdorf nach dem Autor von »Ein springender Brunnen und Brandung« zu benennen. Wir landen nun an bei den Nachrichten. Anschließend kümmert sich Forschung aktuell um klimaschonendes Bauen. Auf bald im Büchermarkt, sagt Dirk Fuhrig.